Campus Radio Aktiv, der Podcast.
Folge 6 von Staffel 1 unseres neuen Podcasts. Moin, schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Janosch und ich habe zusammen mit Lena die Sendung, die ihr aufgearbeitet in dieser Folge gleich hören werdet, moderiert. Corona-thematisch geprägt war diese Woche ja durch die Maskenpflicht, die bundesweit und damit auch in Schleswig-Holstein eingeführt wurde. Aber natürlich schauen wir wie gewohnt auch über den Tellerrand, denn der Mai, der vor der Tür steht, ist wie jedes Jahr der Monat des 48-Stunden-Filmwettbewerbs. Dazu hatten wir Johann Schulz als 48-Stunden-Profi zugeschaltet, der uns live in der Sendung Frage und Antwort stand. Außerdem gibt es neue Einblicke von Holstein Kiel in der Quarantäne. Heute war nämlich Innenverteidiger Dominik Schmidt bei uns im Interview, der über die schon ja sehr ungewöhnliche und fordernde Situation berichtet. Dazu schauen wir, wie Neuseeland sein Bärenproblem löst, warum ganz Deutschland um Claudia Obert oder wie ich sie ja liebevoll nenne, Claudia Wehr, bangt und klären die Frage, wieso man eigentlich sprichwörtlich auf Wolke 7 schwebt. Ganz so weit sind wir hier noch nicht, aber lange dauert es definitiv nicht mehr. Viel Spaß jetzt mit Folge 6 des Campus Radio Aktiv Podcasts und Lena und Janosch.
Campus Radio Aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
Einen ganz wunderschönen, knackig, frisch kalten guten Morgen wünsche ich. Ich hoffe, ihr seid alle so fresh am Start wie Janosch und ich. Willkommen zu Folge 5 von hoffentlich nur Staffel 1 des Campus Radio Aktiv aus dem Homeoffice. Hallo Janosch.
Ja, du sagst es. Also wenn wir eine Netflix-Serie wären, dann wäre jetzt wahrscheinlich schon die Hälfte rum von der Staffel. Ich fürchte mal, das könnte noch ein bisschen länger so andauern, was wir hier machen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, wie du sagst, wie du es schon gesagt hast, sind wir natürlich aus dem Homeoffice für euch da, wie jeden Donnerstagmorgen. Und ja, ich darf es auch endlich mal wieder sagen mit einer, ihr werdet es schon wahrscheinlich ahnen, pickepackevollen Sendung. Reichlich Statusberichte von unseren Innenreportern. Ein Filmtipp wieder mit dabei, also ihr seid hier sehr gut versorgt für diesen Morgen. Und Lena, ich weiß nicht, ob du die vierte Staffel von Haus des Geldes, die ja jetzt vor kurzem angelaufen ist, ich glaube 2 Wochen ist sie jetzt schon auf Netflix, hast du die schon gesehen?
Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe Haus des Geldes gar nicht geschaut, bis meine Spanischlehrerin es vor 2 Wochen erwähnt hat. Und dann habe ich das meiner Mitbewohnerin erzählt, dass sie das erwähnt hat. Und dann ist sie komplett ausgerastet, dass ich das noch nicht gesehen habe. Und dann wurde ich verdonnert. Aber ich bin jetzt noch nicht bei der vierten Staffel, nein.
Das geht tatsächlich gar nicht. Ich kann es dir sehr empfehlen, also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen, gerade natürlich, wenn du jetzt Spanischunterricht hast. Aber ich habe gesehen oder ich habe vielmehr gehört, dass du ja auch jemanden bestochen hast in letzter Zeit. Ne? Was war da denn los? Und ich hoffe, ich spoilere damit jetzt nicht zu viel von Haus des Geldes.
Ja, moin, ihr Lieben, moin, Lena. Ich habe ja von dir ein Stück Zitronenkuchen bekommen. Und ich muss sagen, ich war begeistert. Es war einfach so sehr zitronig mit Mohn. Vielen Dank dafür. Du weißt es sicherlich schon, die anderen wissen es noch nicht. Ich puzzle genau ein Puzzle normalerweise im Jahr. Einfach, um ein bisschen runterzukommen, zu meditieren. Ich brauche dann mal so ein paar Tage Zeit, einfach voll konzentriert zu sein. Vor allem das Tolle am Puzzeln ist, man macht ja eigentlich nichts und es hat auch keinen Zweck, das ist das Schöne daran. Ich muss jetzt eingestehen, durch Corona habe ich jetzt schon das 2. Puzzle in diesem Jahr angefertigt, sozusagen. Und ich habe einfach das Billigste bestellt, was es so gab. Und es war ein fucking 4000-Teile-Bergmotiv, das auch nicht mal wirklich schön ist. Ich bin ein bisschen am Verzweifeln, aber ich glaube, Corona ist noch lang. Deswegen werde ich das auch schaffen. Liebe Grüße ins Studio.
Ja, danke Martin auf jeden Fall und viel Erfolg da, das Motiv fertigzustellen. Und wir gehen mal rüber zu Finja, denn bei Finja hat auch was gestochen, allerdings ein bisschen was anderes.
Ich bin gestern, wo das Wetter ja so schön war, zu meinen Eltern gefahren, nach Altenholz, und habe mich in den Garten gesetzt, um einfach mal ein bisschen die Sonne zu genießen, was ich bei mir in Kiel leider nicht so richtig machen kann. Und dann habe ich meine erste Online-Vorlesung jetzt einfach mal draußen verbracht, in der Sonne, habe das auch mega doll genossen, habe mir dabei aber leider, weil meine Hautfarbe alpiner weiß ist und ich dafür sehr anfällig bin, meine Nase verbrannt. Das war nicht so schön. Aber nichtsdestotrotz bin ich Riesenfan davon, immer noch von der Online-Lehre. Finde es klasse, dass man dabei draußen sitzen kann und könnte mich fast ein bisschen daran gewöhnen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das Wetter ist schon phänomenal. Ne? Also ich glaube, wenn wir das nicht hätten, das wäre echt nicht so geil, oder?
Nee, also draußen sitzen ist schon toll, außer man muss auf den Bildschirm gucken, der ganz schlecht entspiegelt ist. Das kann ich nicht empfehlen. Danke übrigens, Martin, für die Technik, die du mir für den Kuchen ausgeliehen hast. Ich benutze sie sehr gerne.
Ja, da müssen wir aber demnächst auch noch mal ein Stück hier kriegen, ne? Finde ich, ins Studio, Lena. Aber wenn ihr auch mal uns mitteilen wollt, wie es bei euch zu Hause denn gerade aussieht, was euer Statusbericht ist, was ihr macht, schreibt uns mal auf Campus Radioaktiv bei Instagram.
Das wird wohl noch ein paar Monate oder vielleicht noch ein ganzes Jahr dauern, bis wir wieder reisen dürfen. Und währenddessen hilft's ja nichts, müssen wir uns anders beschäftigen. Ich beispielsweise bin jetzt ja super TikTokerin und musste meine Karriere direkt begraben, als ich festgestellt habe, der Wender hat jetzt auch TikTok. Und dann so eine Woche später bin ich nochmal vom Glauben abgefallen, weil rat mal, was an 420 passiert ist.
Ja, ich wünschte, ich hätte es nicht gesehen, Lena, aber es war ja, glaube ich, Social Media weit gar nicht zu übersehen, was passiert ist.
Nein.
Der Wendler und Laura, es ist tatsächlich passiert. Er hat ihr diesmal keinen neuen Chevy als Gegenmaßnahme sozusagen geschenkt, sondern was anderes, und zwar einen Verlobungsring. Wahnsinn,
sie
oder?
Sie hat Ja gesagt.
Sie hat Ja gesagt, das heißt, der Wendler und Laura werden heiraten. Das Ganze an, du hast es gesagt, an 420, am 20. April, das ist, ich glaube, seit langem mal wieder das Positivste, was passiert ist in ganz Deutschland, so fair muss man auf jeden Fall sagen. Lauras Mutter, die war, glaube ich, die war nicht so hundertprozentig davon überzeugt. Die hat auch von der Verlobung übrigens nur, also gar nicht persönlich erfahren, sondern dann auch erst im Nachhinein. Und ja, die fängt so ein bisschen jetzt an der Beziehung auch zu zweifeln.
Ja, weißt du, wo wir uns auch gefreut haben? Als wir letztens The Masked Singer geguckt haben, weil vorgestern wurde nämlich, da wird ja immer einer demaskiert, die haben ja diese Ganzkörperanzüge an und sehen total ulkig aus. Vorgestern schlüpfte aus seinem Kostüm Dieter Hallervorden. Unglaublich.
Ach was, der Dieter Hallervorden? Haben Sie mal eine Flasche Pommes frites? Wahnsinn.
Genau. Ich musste erst mal googeln, ob der überhaupt noch lebt.
Ja, das ist berechtigt. Der ist tatsächlich, wie alt ist er jetzt? An die 80? Ist er doch bestimmt schon, oder?
Ja, der ist 85 und er kann immer noch so tanzen und singen und das unter so einem Ganzkörperkostüm und auch mit großer Maske und so. Das würde ich ja jetzt schon nicht hinkriegen. Ja. Und der macht das mit 85.
Das ist auf jeden Fall stark. Kann man ihm auf jeden Fall attestieren, dass er definitiv noch keinen Honig im Kopf hat. Ne? So viel zu das, was außerhalb von Corona gerade so abgeht.
Sachen, die hoffentlich den Leuten auffallen oder auf die man sie aufmerksam machen sollte, kommen jetzt. Es ist 8.30 Uhr, Zeit für die Nachrichten mit Kim Hülsmann.
Campus Radioaktiv, Nachrichten.
Luv-Nachfolger gefunden. Trotz der Corona-Pandemie hat sich ein neuer Betreiber für den Gastpavillon mit Blick auf die Förde gefunden. Von 24 Bewerbern hat sich die Kette Cotidiano, die bisher nur in Süddeutschland zu finden ist, durchgesetzt. Die Eröffnung ist, sofern es die Pandemie zulässt, vorerst für den 1. September geplant. Maskenpflicht in Schleswig-Holstein. Wie viele weitere Bundesländer hat nun auch Schleswig-Holstein eine Mund-Nasen-Schutzpflicht im öffentlichen Nahverkehr sowie beim Einkaufen eingeführt? Gelten soll die Regelung ab dem 29. April, erklärte Ministerpräsident Dani Günther am Dienstag. Er betonte jedoch auch, dass die Masken keine professionellen Standards einhalten müssen.
Wichtig ist, dass für das medizinische Personal die wirkliche Schutzausrüstung vorbehalten wird. Das heißt FFP-Masken und wirklich Mund-Nasen-Schutz auch in dem Bereich. Aber das, was man unter Alltagsmasken im Moment subsumiert, was es überall auch zu kaufen gibt, das wird verpflichtend auch bei uns in Schleswig-Holstein ab dem 29. April sein.
Sport. Der THW ist deutscher Meister. Die Saison der Handball-Bundesliga wird abgebrochen, so gab es die HBL am Dienstagvormittag bekannt. Die Zebras gehen nun mit ihrem 21. Meisterschaftstitel in die Geschichtsbücher als Corona-Meister ein. Zudem werden die Abschlusstabellen aller Ligen aus Fairnessgründen nach der Quotientenregelung gewertet. Das heißt, die Punktezahl wird durch die Anzahl der Spiele geteilt und mal 100 gerechnet.
Wind und Wetter.
Ja, danke Kim. Ich bin mal gespannt, wann der Fußball mit dieser Idee nachzieht. Aber zum Sport kommen wir nachher erst im Laufe der Sendung. Jetzt ist erstmal Zeit fürs Wetter. Guten Morgen, Wetterbasti.
Guten Morgen in die Runde. Hi.
Ich habe ja so ein bisschen, ich will nicht sagen Angst, dich zu fragen, aber wenn ich jetzt hier rausschaue, wir haben ja die letzten Wochen echt so ein Bombenwetter. Blauer Himmel, Sonnenschein, Temperaturen sind echt gut. Ich habe ja so ein bisschen Angst, dass sich das jetzt ändert, wenn ich dich frage, aber ich tue es natürlich trotzdem. Wie wird es denn in den nächsten Tagen? Bleibt es so schön?
Jein, also trocken ja, kühl nicht, denn wir sind jetzt tatsächlich nochmal wieder in einem Bereich, wo es mit einer südlichen Strömung nochmal ordentlich nach oben geht mit den Temperaturen. Also wir kriegen heute dann nochmal knapp 20 Grad, also es wird richtig, richtig schön warm. Allerdings kommt dann das nächste Hoch rein, also sprich trocken bleibt es weiterhin mit dem Hoch, was dann reinkommt. Dann kippt aber der Wind, also dreht einmal um 180 Grad in Richtung Freitag, dann auf nördliche Richtung und dann wird es wieder kühler und dann haben wir wieder unsere 14 Grad, die wir so jetzt die letzten Tage auch hatten, wieder zu fassen. Und das bleibt dann auch übers Wochenende so. Also viel Sonnenschein, hin und wieder mal ein paar Wolkenfelder, aber da fällt nichts raus. Also trocken bleibt es weiterhin und sehr wahrscheinlich wird das dann auch bis Ende April so weitergehen. Und dann wird es der April werden, der wohl der trockenste April seit Aufzeichnung der Wetterdaten gewesen sein wird.
Ich hoffe, ihr kommt gut in den Morgen mit Lena und Janosch heute bei Campus Radio aktiv. Und ja, ich glaube oder ich bin mir sicher, mindestens genauso einschlagend wie dieser Song ist jetzt der Filmtipp mit Kathleen und Jule.
Ja, wir grüßen euch heute. Hallo von Kino Kathleen und Kino Jule.
Moin, moin.
Heute sind wir mit zwei unterschiedlicher Könnten-Sie-nicht-sein-Filmen da. Und zwar einmal, Jula, hast du uns ja einen Klassiker mitgebracht aus dem Jahr 2002, also gefühlt in einem kompletten anderen Jahrzehnt. Und neuen Film 2020, und zwar ist das der zweite deutsche Netflix-Film, den wir ab der letzten Woche streamen können. Und ja, daher gibt es auch viel Kritik, positiv und negativ, aber dazu später. Betonrausch erzählt eine Geschichte über einen Immobilienmakler oder mehrere Immobilienmakler, die in einer Welt oder besser gesagt einer Immobilienblase von Betrug, Geld und Glück leben.
Sie glauben, Sie verdienen zu wenig, um sich eine Immobilie zu kaufen? Da liegen Sie falsch.
Victor weiß, wie es geht. Er erfüllt seinen Klienten den Wunsch einer Immobilie. Immer seinen Vorteil natürlich im Blick. Der Zuschauer beobachtet rückwirkend den Werdegang des Jungs, der bei seinem Vater aufgewachsen ist und in die Stadt kam, um Millionär zu werden. Dabei lernt er auch den kleinen Gangster Gary kennen.
Auf diesem Planeten kann ich alles besorgen. Zu einem Preis, der so gering ist, dass wenn du es weiterverkaufst, wir schweinreich werden können, verstehst du?
Die beiden entwickeln einen Plan, wie sie reich werden können, denn Victor ist sich in einem sicher.
Alle Menschen haben was gemeinsam. Sie sind gierig.
Diese Gier machen sich die beiden auch vorerst erfolgreich zunutze und steigen in der Szene schnell auf. Doch der Erfolg hat auch seine Konsequenzen und so muss sich auch Victor seinen Machenschaften verantworten. Der Film ist, wie gesagt, hatte große Erwartungen und einige finden ihn noch positiv negativ. Der Vergleich zu The Wolf of Wall Street wird gezogen und vor allem in diesem Bezug gibt es halt unterschiedliche Meinungen, aber The Wolf of Wall Street ist ja auch irgendwie eine Kategorie für sich. Ich finde bei Betonrausch vor allem die Hauptprotagonisten super, denn in ihren Rollen und mit ihren Charaktereigenschaften überraschen sie einen. Victor, gespielt von David Cross, sieht charmant und relativ abgebrüht die Kunden über den Tisch. Dabei nimmt er sich und seinen Kumpel Gary nicht immer so ganz ernst.
Ihr werdet die besten Immobilienmakler in ganz Deutschland.
Seit wann hält sie eigentlich die Reden?
Du meintest, du willst nicht und ich bin schon zu breit.
Noch eine Frage.
Ja, fragen Sie ruhig.
Das hier ist kein Beschiss, oder?
Ich finde nein, denn die Geschichte ist stimmig und auch wenn etwas mehr aus der Story zu holen gewesen wäre, das schauspielerische Duo ist einfach sehenswert. Denn Gary wird von, oder wie gesagt, denn der Gary, mit dem Victor sein Großstadtabenteuer beginnt, wird von Frederik Lau gespielt. Dieses Team konnte mich schon in der deutschen Romanverfilmung Simpel 2017 überzeugen. Jetzt sind die beiden in ganz anderen Rollen unterwegs und scheinen so ein bisschen ihren Klischees zu entlaufen. Zwei talentierte junge Schauspieler. Interessant ist, dass zum Beispiel Janina Use, bekannt aus GZSZ, zum Trio gehört und auch in ihrer Darstellung als Bankangestellte mit dem Hang zu Kriminellen mich auf jeden Fall überzeugt hat. Während viele bekannte Gesichter in Betrausch über den Weg laufen, aber gerade das macht Spaß und ich finde, dass ein guter Ansatz vom Zeigen der Immobilienwelt durchaus gelungen ist.
Ja, ich muss sagen, Immobilienmarkt ist ja mal so gar nicht meins, aber das hört sich echt witzig an. Endlich mal wieder ein deutscher Film, also das gefällt mir.
Mein Film aber habe ich tatsächlich in einer zu verschenkten Box auf der Straße gefunden und bin in diesem Zufall wirklich dankbar. Der Film heißt Panic Room, ist ein Thriller von 2002 mit Jodie Foster und Kristen Stewart. Alter, mega jung und die fährt da mit ihrem Kickroller rum. Der Hammer. Meg Altman hat sich gerade von ihrem Mann getrennt und zieht jetzt mit ihrer 11-jährigen Tochter in ein neues Haus. Es ist nicht nur ein sehr pompöses Haus mitten in Manhattan, sondern bietet schon bei der Hausbesichtigung eine Überraschung.
Ist ja merkwürdig.
Was?
Müsste dieser Raum nicht viel größer sein?
Das ist bisher noch niemand anderem aufgefallen. Wir sind eigentlich auch nur durch Zufall darauf gestoßen. Das ist der sogenannte Panic Room.
Was?
So eine Art Geheimraum, wie ein Burgverlies im Mittelalter. Mit verstärkten Betonwänden und mit einem separaten Telefonanschluss.
Ja, der Überlebensraum, der eine Videowand für Überwachungskameras, Kisten mit Notessen und eine riesige Stahltür bereithält, wird von den beiden kritisch beäugt und so ganz trauen sie diesem fremden, anmutenden Raum nicht. Doch schon in der ersten Nacht im neuen Haus.
Was ist los?
Da sind Leute im Haus.
Ja, die beiden können sich gerade noch in diesem Panikraum retten. Nach und nach wird aber klar, die Einbrecher wollen an etwas, was sich im Panikraum befindet. Und die Telefonleitung aus dem Raum funktioniert nicht, sie sind eingesperrt. Doch die Zeit drängt, denn die Tochter braucht ihre lebensnotwendigen Medikamente. Ja, auch wenn der gesamte Film nur in einem Haus gedreht wurde und es sich alles nur um diesen kleinen Raum dreht, bietet der Film durch seine solide Grundstory, abwechslungsreiche Kameraarbeit und interessante Beleuchtung eine unglaublich spannende und nervenzerreißende Atmosphäre. Also, die Lehre daraus, geht an keiner Geschenkebox vorbei, dort könnte so ein Goldstück drin liegen.
Ja, dem kann ich nur bestätigen. Ich liebe diesen Film. Ich muss sagen, eine Glanzleistung von Jodie Foster und die beiden im Duo, einfach legendäre Rollen. Also für sie ja auch nochmal so ein wichtiger Punkt auf jeden Fall gewesen in ihrer schauspielerischen Karriere. Und ich muss sagen, der Film ist auch ein bisschen brutal. Ne? Also hat mir zwischendurch schon ein bisschen geschockt. Er hat seine Schockmomente. Absolut spannend. Ich glaube, ich sollte auch mal wieder öfter durch die Straßen schlendern. Vielleicht finde ich auch so eine Geschenkbox.
Genau. Ich würde sagen, wir schwingen uns wieder auf die Couch und eine DVD wird eingelegt.
Wir sehen uns im Heimkino auf jeden Fall. Natürlich nur digital.
Digital.
Bis nächste Woche.
Bis dann.
Und wir haben ja schon festgestellt, dass das hier ein bisschen Serie kriegt mittlerweile, unsere Corona-Heimsendung. Und zu jeder guten Corona-Heimsendung gehört das, was gehört ein Kommentar, so wie zu jedem anderen trashigen Fernsehformat ein Cliffhanger gehört. Deswegen hören wir jetzt einen Kommentar von Martin Bauer.
Sicherlich ist die derzeitige Situation eine, die keiner von uns je zuvor miterlebt hat. So ist es augenscheinlich auch kein Wunder, dass im Moment viele Sondersendungen im Fernsehen laufen. Wenn allerdings auf Nachrichtensendern stündlich dieselbe Information wiederholt wird oder die Reporter gar nur davon berichten, wie leer oder voll irgendwelche Straßen in irgendwelchen Städten gerade sind, hat dies nichts mehr mit Nachrichten zu tun. Es zeigt dafür klar und deutlich, wie sehr die Sendeanstalten nach Sensationsberichterstattung dürsten. Das Tragische, solche Sendungen laufen nicht nur auf NTV und Welt. ProSieben strahlt täglich 2 Corona-Live-Updates aus. Auf Sat.1 läuft ein Frühstücksfernsehen-Spezial, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Aber auch die ARD und das ZDF bieten Sondersendungen. Beim ersten sogar sehr präsent um 20.15 Uhr, täglich. Schade, muss ich wieder mal eine halbe Stunde warten, bis mein Lieblingskrimi anfängt. Nicht falsch verstehen. Selbstverständlich haben die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten den Auftrag, die Bürger aufzuklären. Allerdings muten einige Sondersendungen, egal welcher Sender, an, dass sie nur produziert werden, weil das Thema die Bürger interessiert. Und das, obwohl es kaum neue Informationen zu Corona gibt. In vielen dieser Sendungen werden deshalb erst einmal irgendwelche Menschen porträtiert. Wahrscheinlich, um Sendezeit zu füllen. Wie geht Hannelore Schmidt aus Gelsenkirchen eigentlich mit Corona um? Mit Glück folgt dann noch ein Interview mit einem Experten, der oftmals mit leeren Worthülsen um sich wirft und das erzählt, was wir eh schon wissen. Klar, viel passiert ja von Tag zu Tag nicht. Ja, solche Geschichten gehören erzählt. Und natürlich sind auch Experteninterviews wichtig. Aber diese Flut an immer gleichen Informationen kann den Zuschauer zerdrücken und kann den Sendern auf Dauer ihre Glaubwürdigkeit nehmen. Schließlich lassen sich die wesentlichen neuen Informationen auch gut in bestehenden Nachrichtenformaten zusammenfassen. Denn was man hier nicht vergessen darf, auch in Talkshows, Magazinen und anderen Sendungen dreht sich im Moment alles um das Thema Corona. Sondersendungen sind da ein Mittel, das eingesetzt werden sollte, wenn sich die Informationen überschlagen. Das tut es bei Corona aktuell nicht mehr. Die Lösung ist da doch eigentlich ziemlich einfach. Liebe Fernsehsender, verzichtet doch mal auf die ein oder andere Sondersendung. Vielen Dank.
Das war ein Kommentar von unserem Redakteur Martin Bauer. Wir blicken allerdings jetzt erstmal auf eine andere Branche und wir wissen ja inzwischen, dass, wie gesagt, viele Branchen, die Corona-bedingt auf große Probleme stoßen, da betroffen sind. Eine Branche, die uns Radiomacher und Medienmenschen natürlich besonders beschäftigt, ist die Filmbranche. Denn Filme machen ist zur Corona-Zeit ist eher schwierig, sagen wir mal so. Und bei uns im Norden hier gibt es immer eine feste Instanz im Kalender, die auch viele Campus Radioaktiv-Mitglieder Jahr für Jahr dick und rot im Kalender markieren, der nur 48 Stunden übrigens. Filmwettbewerb. Du auch, siehst du? Also da bist du dann ja auch voll involviert. Da wird innerhalb von nur 48 Stunden, Überraschung, ein Film produziert und der Beste wird am Ende von einer Expertenjury prämiert. Unser Olli ist jedes Jahr auch mit dabei, heute oder dieses Jahr unter besonderen Vorzeichen sozusagen.
Also ich kann berichten, dass trotz Corona-Krise auch in diesem Jahr der 48-Stunden-Kurzfilm-Wettbewerb stattfindet. Und zwar vom 8. bis zum 10. Mai. Natürlich, und das ist vielleicht das Besondere, unter Einhaltung der Infektionsschutz- und Abstandsregeln, was natürlich, wenn man das mal so ein bisschen durchdenkt, für so einen Film bedeutet, dass er eigentlich nicht so stattfinden kann, wie wir normalerweise Filmdrehen so kennen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich viele Filme von zu Hause aus dem eigenen Zimmer mit Zoom oder irgendwas ähnliches sehen. Aber hey, ich denke, gerade in diesem Jahr wird es möglich sein, mit einer guten Idee, also gut einen Preis abzustauben. Und das Ganze ist ja dann auch dotiert mit ein bisschen Preisgeld. Das heißt also, macht alle mit. Ich bin auch dabei. Vom 8. bis zum 10. Mai Kurzfilmwettbewerb 48 Stunden.
Ja, wir haben da mal noch mit einem anderen Filmemacher aus Schleswig-Holstein gemacht. Der ist auch ziemlich bekannt hier. Johann Schulz ist jetzt bei uns. Johann, was ist denn das Besondere und das Herausfordernde bei so einem 48-Stunden-Wettbewerb?
Besonders spannend finde ich am 48-Stunden-Filmwettbewerb, dass er wie ein Trainingslager ist für professionelles Filmemachen. Denn auch beim professionellen Filmemachen gibt es höchstwahrscheinlich Vorgaben und Themen, an die man sich halten muss. Und man kann den Film auch nur innerhalb einer bestimmten Zeit drehen. Also irgendwann läuft die Zeit davon. Und deswegen, wie gesagt, finde ich, ist der 48-Stunden-Wettbewerb eine tolle Gelegenheit zu üben, wie geht Filme machen.
Und was konkret ändert sich jetzt an der Situation in diesem Jahr für euch wegen Corona?
In den letzten Jahren war es so, dass ich wirklich viele loyale, tolle und wirklich professionelle Leute in meinem Team wissen konnte und dementsprechend die Freiheit hatte, auch letztlich, auch wenn es dann mehr Arbeit wird, so groß werden zu lassen, wie es geht. Und dieses Jahr ist klar, diese Möglichkeit habe ich halt nicht. Also ich weiß jetzt schon, auch wenn wir noch nicht wissen, was die genauen Auflagen sein werden zu dem Zeitpunkt, wenn der 48-Stunden-Wettbewerb stattfinden wird, so ein großes Team wird nicht möglich sein. Also ich muss mindestens damit rechnen, dass es ein sehr viel kleineres Team wird. Das ist auf jeden Fall schon mal ein kleines Umdenken, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich kenne das ja auch nur im großen Team, das stelle ich mir ganz schön schwierig vor, so einen Film mit Kontaktverbot zu produzieren. Kannst du auch aus der Situation vielleicht auch was Positives abgewinnen, weil das klingt ja jetzt schon echt sehr schwierig.
Aber Limitierungen führen ja oft zu noch mehr Kreativität und von daher bin ich total gespannt, was die Teams dieses Jahr beim 48-Stunden-Wettbewerb 2020 in der Corona-Krise so abliefern werden. Wir geben auf jeden Fall trotzdem unser Bestes.
Ja, danke Johann auf jeden Fall für den Einblick. 9.10 Uhr Campus Radioaktiv an diesem wunderschönen Donnerstagmorgen. Es geht ja auf der Welt mehr ab als nur Corona. Man denkt es nicht, es passiert tatsächlich doch mehr. Janosch, hast du beispielsweise von der neuseeländischen Bärenjagd gehört?
Von der neuseeländischen Bärenjagd habe ich nicht gehört. Ich bin nämlich bis vor 5 Sekunden von der Tatsache ausgegangen, dass in Neuseeland gar keine Bären leben.
Nun, es leben auch keine Bären in Neuseeland. Das basiert auf einem Kinderbuch und tatsächlich stellen dann einfach Menschen Teddybären irgendwo in ihrem Haus so hin, dass man sie von der Straße aus sieht. Das heißt, Kinder, die vorbeilaufen, können dann zu ihren Eltern, mit denen sie jetzt unterwegs sind, wenn sie mal rausgehen, können sie sagen, oh, guck mal, Mama, da drüben ist ein Bär.
Es geht also gar nicht um die richtigen Bären aus biologischer Sicht sozusagen.
Das
finde ich aber
jetzt, ne?
Finde ich aber süß.
Ja, ich finde das auch süß. Vor allem finde ich das klasse, dass die Premierministerin auch mitmacht. Also sie und ihr Mann und ihr Verlobter, die sind da auf jeden Fall auch mit am Start.
Das ist doch schon mal eine sehr positive Nachricht. Hast du denn sonst noch irgendwas, was man wissen muss,
ja,
abseits von den wichtigen
Infos?
Ja,
eine negative Nachricht. Ist doch klasse. Also, ich weiß nicht, Claudia Obert, Luxus Clever, sagt die dir was?
Claudia wer?
Okay, Claudia Obert, das ist die mit den lustigen Memes, also ich kann es nur empfehlen, Claudia Obert Memes 1A, Premium-Unterhaltung. Die ist bei Promis unter Palmen, fällt immer wieder auf, dass sie so wahnsinnig schlechte Laune hat und ganz gemein zu den Leuten um sich rum ist. Und deswegen hat sie jetzt ein Statement veröffentlicht, dass sie manisch-depressiv ist.
Ah ja, das überrascht, glaube ich, nicht bei dem Promi-Faktor, den sie hat, oder?
Nee.
Also, durch was ist sie bekannt?
Durch die Sachen, die sie sagt, die kann man nicht in dieser Radiosendung spielen. Die sind selten jugendfrei, aber dadurch fällt sie auf.
Dann lassen wir das doch am besten auch, oder?
Ja, wir lassen das. Aber sie sagt, medizinisch ist sie gut eingestellt mittlerweile. Also sie verträgt Medikamente, sie befindet sich auch in Therapie dafür. Und sie weiß damit umzugehen. Da wünschen wir doch nur alles Beste.
Natürlich, alles Gute auch beruflich. Vorher wollen wir aber noch ganz kurz einmal ernst werden und euch die Internetseite für den 48-Stunden-Filmwettbewerb einmal nachtragen, zu dem wir ja gerade den Bericht hatten. Falls ihr da noch Interesse habt, mitmachen wollt, den ersten Preis einheimsen wollt und nähere Infos braucht, einfach mal am besten unter jugendundfilm.de gehen. Da findet ihr alle wichtigen Infos vom Landesverband Jugend und Film Schleswig-Holstein und seid mit allem versorgt. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Völliger Quatsch.
Campus Radio aktiv.
Das ist natürlich völliger Quatsch.
Liebe Dozierende, ich denke, jeder von Ihnen hat schon mal auf Wolke 7 geschwebt. Aber woher kommt das eigentlich?
Ja, was man tatsächlich gar nicht vermutet, ist, dass auf Wolke 7 schweben aus der Architektur kommt.
Auf Wolke 7 schweben kommt daher, dass man früher Vulkannummern gegeben hat.
Auf Wolke 7 schweben? Was soll denn der Blödsinn?
Wolke 7 ist ein Begriff aus der Beleuchtung beim Film oder aus dem Bereich der Lichtgestaltung.
Das behaupten ja alle.
Und zwar war es für die Babylonier ein besonderes Hochgefühl, möglichst hohe Häuser zu bauen. Und dieses besondere Hochgefühl wurde heutzutage eben auf den Bereich der Liebe übertragen.
Und als der Vesuv, Vulkan Nummer 7, ausgebrochen ist, hatten viele Menschen ein Hochgefühl kurz vor dem Tod, dass es in der Altertumswissenschaft weitgehend bekannt.
Auf keinen Fall.
Wenn mitten im Take die Wolke sich von der Sonne wegschiebt und das Licht herausbricht und richtig geil aussieht, dann freut das immer alle und das nennt man dann Wolke 7.
Leider in der Öffentlichkeit nicht so präsent.
Das ist natürlich völliger Quatsch.
In der Bibel und in einigen nicht in die Bibel aufgenommenen Schriften steht, dass der Himmel aus verschiedenen Schichten aufgebaut ist. Ganz oben im 7. Himmel soll Gott mit den Engeln leben. Wer also auf Wolke 7 schwebt, hat das höchste Glück erreicht. Das höchste Glück für uns wäre, wenn Sie auch nächstes Mal wieder einschalten, wenn es heißt.
Das ist natürlich völliger Quatsch.
Wir sprechen jetzt ein bisschen wieder über unser absolutes Lieblingsthema von der Sportredaktion, von Tom und meiner Wenigkeit, über den Fußball. Denn es gibt ein paar Neuigkeiten, kann man sagen. Und wir haben heute einen absoluten Top-Gesprächsgast für euch mit dabei. Während vielerorts natürlich über mögliche Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen und der Social Distancing-Regeln diskutiert wird, ist der Betrieb bei Deutschlands Top-Fußballmannschaften längst wieder im Gange. Wir hatten ja letzte Woche schon mit Störche-Kapitän Hauke Wahl von Holstein Kiel über die aktuelle Situation und seinen Umgang mit dem Coronavirus gesprochen. Und auch heute haben wir wieder einen Spieler zu Gast, nämlich Innenverteidiger Dominik Schmidt. Dominik, schön, dass du da bist. Mit Stefan Teske hat sich ja einer deiner Mannschaftskollegen relativ früh mit dem Virus infiziert. Wie hast du generell die ersten Tage nach der Bekanntmachung erlebt?
Mit gemischten Gefühlen, weil es ja für uns dann doch sehr überraschend kam, dass ein Mitspieler von uns sich infiziert hatte. Und somit musste man dann erstmal organisieren, wer für wen einkaufen geht und die nötigen Vorkehrungen schaffen. Aber ja, ich glaube, das haben wir im Großen und Ganzen ganz gut hinbekommen.
Ja, die ganze Mannschaft wurde dann ja erstmal 2 Wochen unter häuslicher Quarantäne gestellt. Das hat man ja auch mitbekommen. Da hat das Training natürlich erstmal nicht unbedingt oberste Priorität. Dennoch musstet ihr ja irgendwie fit bleiben, ne? Also gerade in diesem Niveau. Wie sah denn das Training im Hause Schmidt aus?
Ja, fit gehalten haben wir uns auf den gelieferten Spinning Bikes in den ersten 2 Wochen, solange wir noch in der Quarantäne gewesen sind. Nach den 2 Wochen war es dann für uns wenigstens möglich, draußen laufen zu gehen und wenigstens ein bisschen die frische Luft zu genießen. Da haben wir wiederum auch Laufpläne bekommen, die wir alle abarbeiten mussten, womit wir auch alle ordentlich, glaube ich, zu tun hatten.
Ja, du sagst es, also trotz Quarantäne volles Programm also. Dein Mannschaftskollege Hauke Wahl hat uns letzte Woche schon erzählt, dass er in der Zeit vor allem versucht hat, ja, zu entschleunigen, Zeit mit seiner Freundin zu verbringen. Sah das bei dir ähnlich aus oder was war so deine Lieblingsbeschäftigung neben dem Training?
Meine Lieblingsbeschäftigung war natürlich in erster Linie mein Sohn, der mich hier ordentlich auf Trab gehalten hat jeden Tag. Darüber hinaus hatte ich die Ehre, bei unserem E-Sportlers mitzuspielen. Konnte so ein bisschen in deren Welt mal eintauchen und hat mir natürlich mega viel Spaß gemacht und bin auch weiterhin noch mit dabei. Ist immer eine ganz gute Abwechslung gewesen. Auch da haben sie sich alle sehr viel bemüht, um einen reibungslosen Ablauf hinzubekommen.
Ja, das habe ich gesehen. War sehr witzig, das Video. Also Langeweile war dann ja wohl eher ein Fremdwort bei dir und deiner Familie. Zum Abschluss, Dominik, unseres Interviews würde ich gerne noch mal kurz einen Ausblick werfen auf die restliche Saison. Es spricht ja gerade vieles dafür, dass die noch ausstehenden Spiele unter Zuschauerausschluss ausgespielt werden. Geisterspiele steht häufig im Raum. Im Training seid ihr ja auch ganz gut abgeschirmt. Fehlen euch die Fans auch so ein bisschen? Und wie schwierig werden solche Geisterspiele erwartungsgemäß für euch?
Das mit den Fans wird natürlich nicht ganz einfach. Dadurch, dass halt die Auflagen auch am Trainingsgelände sehr hoch sind und die Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, ist ein Support natürlich extrem schwierig. Aber ich glaube, unsere Fans haben in der bisherigen Saison schon einen ordentlichen Support geliefert und waren immer für uns da und standen immer hinter uns. Wir müssen natürlich versuchen, das Beste aus der Situation zu machen und so viele Punkte wie möglich zu holen, um ihnen vielleicht so ein Stück weit was zurückgeben zu können.
Ja, ich glaube, diese Meinung teilen gerade, glaube ich, so ziemlich alle Fußballspieler und fast Fußballfans in Deutschland. So richtig toll sind Geisterspiele dann ja doch irgendwie nicht. Aber führt wahrscheinlich kein Weg drum herum. Dominik, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir für das Interview und halten euch natürlich auch weiterhin über das aktuelle Geschehen aus der Welt des Sports auf dem Laufenden.
Du wirst es nicht glauben, halt dich fest, ich habe einen Veranstaltungstipp.
Die Hochzeit von Wendler und Laura.
Guter Punkt, aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Ah, die gibt es ja im Fernsehen, haben wir schon festgestellt. Weißt du, was Stimmt. Es auch im Fernsehen gibt?
Nein, hau raus.
Und zwar folgendes, die Veranstaltungsreihe Der Norden singt, auch bekannt unter Kiel singt, Hamburg singt und jeweils die einzelne Stadt, die findet statt. Das ist ja normalerweise eine Live-Veranstaltung, ne, mit Chor, so im Kieler Schloss. Du siehst also, momentan nicht möglich, aber sie das haben einen Weg gefunden.
Und zwar
streamen sie das seit einigen Wochen live auf YouTube zum Mitsingen. Also da kann man dann kostenlos sich reinseppen und einfach mal eine Runde mitsingen.
Ach, ihr so richtig Singstar-mäßig, dass du dann so die Töne und sowas siehst, so Karaoke?
Ich glaube, ganz Karaoke ist es nicht. Ich glaube, dafür ist dann die Digitalisierung in Deutschland doch noch nicht so fortgeschritten, auch wenn Doro Bär sich ja wirklich sehr viel Mühe gibt. Ich empfehle euch, geht doch einfach mal dienstags um 20 Uhr auf www.der-norden-singt.de und dann könnt ihr da einfach, also da ist dann ein professioneller Chor und die singen und ihr könnt einfach mitsingen.
Ja, ziemlich cool. Auf jeden Fall werde ich mal vorbeischauen und ich glaube, die freuen sich auch immer über Spenden, oder?
Ja, ich glaube, die haben einen PayPal eingerichtet mittlerweile. Da findet man auf der Seite bestimmt was.
Das auf jeden Fall sehr gut. Und für alle die ja mal von der Couch aufstehen wollen, das Wetter genießen wollen, Basti hat es vorhin uns ja erzählt, das Wetter bleibt gut. Für die kann ich empfehlen, mal zur Kiellinie zu laufen. Da bin ich gestern nämlich auch spazieren gewesen. Und habe dann gesehen, dass da so eine Art Steinschlange gebaut wird sozusagen. Das heißt, ihr könnt Steine sammeln, die anmalen und dann die Schlange wachsen lassen. Und das wäre doch gelacht, wenn wir hier in Kiel die Schlange nicht aber mal komplett um die gesamte Kieler Förde einmal herum wachsen lassen, oder?
Ich finde auch. Und ich finde, diese Schlange kann gar nicht komplett sein ohne einen schönen Campus-Radioaktivstein in schwarz mit orangener Schrift.
Ja, da werden wir uns auf jeden Fall jetzt mal kreativ inspirieren lassen von den Ideen, die unsere Redaktionskollegen hier mal so haben, glaube ich.
Und dann finden wir doch bestimmt jemanden, den wir beauftragen können.
Ich glaube auch stark.
Das war Folge 6 unseres neuen Podcasts. Das heißt, das halbe Dutzend ist jetzt voll. Und ja, so langsam wächst unser neues Format hier aus den Kinderschuhen heraus. Dennoch freuen wir uns natürlich immer über jede Menge Feedback. Wenn euch diese Folge und die andere natürlich ebenfalls gefallen hat, abonniert doch einfach unseren Podcast. Und gerne freuen wir uns natürlich auch über Kritik, Tipps und Wünsche. Schreibt und abonniert uns am besten bei Instagram und Facebook. Wir heißen dort, Überraschung, Überraschung, Campus Radio aktiv. Bis dahin, bleibt gesund und ciao, tschüss. Aus Kiel.
Campus Radio aktiv, der Podcast.